ARD.
Auch nach dem US-Bombardement auf iranische Atomanlagen geht der gegenseitige Beschuss zwischen Israel und dem Iran weiter.
Beide Länder melden Raketeneinschläge, wobei Teheran offenbar massiv unter Beschuss liegt. Aber auch in Tel Aviv gibt es Schäden und zumindest Verletzte.
Unterdessen wird weiter gerätselt, wie stark die iranischen Atomanlagen durch den US-Angriff getroffen worden sind.
Und viele Seiten bemühen sich weiter um Deeskalation, so etwa die EU-Außenminister, die sich heute in Brüssel treffen.
Von Deeskalation weit entfernt ist leider auch das Kriegsgeschehen in der Ukraine. Die Hauptstadt Kiew hat eine Nacht mit schweren Angriffen hinter sich.
Es gab mehrere Tote. Bürgermeister Klitschko spricht von einer der schrecklichsten Attacken, die es bisher gegeben hat. Hallo, ich bin Martin Seiler.
Und ich bin Astrid Fietz. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Montag, den 23. Juni um 16 Uhr.
Der Iran mag am Wochenende durch die US-Attacken auf Atomanlagen hart getroffen worden sein. Besiegt ist er deshalb noch lange nicht. Das haben die vergangenen Stunden gezeigt.
Auf der einen Seite hat Israel die iranische Hauptstadt Teheran und andere Teile des Landes wieder massiv beschossen. Auch die Atomanlage Fordu soll wieder Ziel gewesen sein. Genau wie das berüchtigte Evin-Gefängnis. Möglicherweise um Gefangenen die Flucht zu ermöglichen.
Und auch der Iran hat seine Attacken gegen israelisches Gebiet fortgesetzt, hat vor allem den Norden und die Mitte des Landes mit Raketen und Drohnen angegriffen. Die israelischen Behörden melden zahlreiche Verletzte. Aus Tel Aviv berichtet Julio Segador.
Seva Adom. Seva Adom.
Am Morgen minutenlang Alarm auf den Mobiltelefonen der Menschen in Israel. Dutzende ballistische Raketen aus dem Iran werden vom israelischen Raketenabwehrsystem abgefangen. Einige treffen dennoch ihr Ziel etwa in der Hafenstadt Ashdod, auch südlich von Jerusalem, ebenso im Süden des Landes, wo die Energieversorgung nach einem Einschlag Schaden nimmt. Ersten Medienberichten zufolge soll es keine Todesopfer gegeben haben. Doch die jüngste Angriffswelle zeigt, der Iran ist nach wie vor in der Lage, Israel zu gefährden. Es ist das erklärte Ziel von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, diesen Zustand zu beenden. Auch deshalb greift die israelische Luftwaffe weiter den Iran an, versucht die militärischen Möglichkeiten des Mullah-Regimes weiter auszuschalten. Ich habe keinen Zweifel daran, dass das iranische Regime uns vernichten will. Sie wollen unsere Existenz auslöschen. Deshalb haben wir diese Operation eingeleitet, um die nukleare Bedrohung und die Bedrohung durch ballistische Raketen zu beenden. Wir kommen diesen Zielen Schritt für Schritt näher. Wir sind nahe dran. Wie nahe Israel diesem Ziel ist, der israelische Premier lässt sich nicht in die Karten schauen, bleibt bei einer Pressekonferenz eher vage. Wir werden uns nicht in einen Abnutzungskrieg ziehen lassen, aber wir werden diese historische Offensive auch nicht beenden, bevor nicht alle unsere militärischen Ziele erreicht sind. Also es wird weder in das eine noch in das andere Extrem gehen. Dennoch wird schon jetzt in Israel diskutiert, wie der Krieg mit dem Iran beendet werden kann. Ex-Premier und Oppositionsführer Yair Lapid fordert im Interview mit dem Armeeradio eine enge Abstimmung mit den USA. Die Amerikaner wollen ein schnelles Ende, während wir noch einige Ziele angreifen wollen. Wir müssen jetzt schauen, wie wir einen gemeinsamen Nenner finden können. Wie kann der militärische Erfolg, nachdem die USA die Atomanlagen des Iran zumindest schwer beschädigt haben und die militärischen Einrichtungen weiter bombardiert werden, wie kann dieser militärische Erfolg in einen politischen Erfolg umgemünzt werden? Diese Frage beschäftigt die Regierung und auch die Öffentlichkeit. Denn ein monatelanger Krieg wie in Gaza würde die israelische Gesellschaft schwer belasten. Der ehemalige Brigadegeneral und stellvertretende Direktor des Instituts für nationale Sicherheitsstudien, Udi Dekel, hofft auf Verbündete in der Region. Wir müssen diese Situation nutzen, um eine regionale Kooperation herzustellen. Das ist eine perfekte Gelegenheit, das jetzt umzusetzen. Es ist auch sehr wichtig, die Interessen unserer Partner in der Region mit einzubeziehen. Das gilt auch für den Gazastreifen. Was den Iran betrifft, so hatten wir alle Legitimität in der Welt. Da gab es auch internationale Unterstützung. Aber was den Gazastreifen betrifft, so besitzen wir null Legitimität. Einstweilen aber sprechen noch die Waffen. Israel greife den Iran mit beispielloser Feuerkraft an, so Verteidigungsminister Israel Katz. Der iranische Diktator werde für jede Angriffswelle bestraft.
Nach wie vor unklar ist, wie viel Schaden die von den USA am Wochenende bombardierten Atomanlagen genommen haben. US-Präsident Trump hat ja von totaler Zerstörung gesprochen. Überprüfen lässt sich das nicht. Auch Experten können nur mutmaßen, wie Wolfgang Fichtel aus dem ARD-Studio Wien berichtet.
Wie beschädigt sind die Atomanlagen im Iran? Was ist noch übrig an nuklearem, hoch angereichertem Material? Und wie kann es weitergehen? Dringende Fragen, weswegen Rafael Grossi, der Generaldirektor der IAEA, der Internationalen Atomenergiebehörde, sein Lenkungsgremium, den IAEA-Gouverneursrat, zur Dringlichkeitssitzung bat. Rafael Grossi, eine Art oberster Diplomat und Chefwächter in Sachen möglichst friedlicher Nutzung von Atomenergie, gut verdrahtet, auch in den Iran, mit Inspektoren dort im Land. Er versucht, die Folgen des US-Angriffs auf die iranischen Atomanlagen zu bewerten und tut sich schwer. Das Fordo, die für den Iran wichtigste, tief in einem Berg verbunkerte Atomanlage, erheblich zerstört sein dürfte, rechnet Grossi hoch mit seiner Erfahrung und dem Wissen seiner Expertinnen und Experten.
Given the explosive payload utilized and the extreme vibration sensitive nature of centrifuges.
Angesichts der Sprengkraft, der verwendeten Sprengladung und der Empfindlichkeit der Zentrifugen bei Vibrationen ist in der Atomanlage Fordo damit zu rechnen, dass es erhebliche Schäden gab.
Very significant damage is expected to have occurred.
Das passe auch zu den Aussagen der USA. Grundsätzlich. Im Detail aber seien die Schäden schwer einzuordnen.
At this time, no one, including the IAEA, is in a position to have fully assessed the underground damage at Fordo.
Im Moment ist aber niemand, auch nicht die IAEA, in der Lage, die Schäden in der Atomanlage Fordo vollständig zu beurteilen. Von den iranischen Behörden sei die IAEA informiert worden, dass an allen drei von den USA angegriffenen Nuklearstandorten im Iran keine erhöhte Strahlenbelastung der Umgebung gemessen worden sei. Ein paar Sätze zuvor hat Grossi allerdings über einen Brief aus dem Iran informiert, der ihn offensichtlich besorgt machte.
In this regard, the board should be aware of a letter sent to me by Foreign Minister Dr. Abbas Araghchi on 13 June.
In diesem Zusammenhang sollte der Gouverneursrat zur Kenntnis nehmen, dass der iranische Außenminister am 13. Juni, das war der Tag des Beginns der israelischen Luftangriffe, einen Brief an mich, den IAEA-Generaldirektor, gesandt hat, mit dem Hinweis, der Iran werde besondere Maßnahmen zum Schutz der nuklearen Ausrüstung und Materialien ergreifen.
To protect nuclear equipment and materials.
Was das bedeutet haben könnte, ließ Grossi unausgesprochen. Naheliegend aber der Gedanke, Iran könnte angereichertes Material versteckt haben, rechtzeitig vor den deutlich schwereren US-Angriffen. Dabei könnte es vor allem um die 400 Kilogramm Uran gehen, die bereits zu 60% angereichert sein dürften, also relativ schnell auf bombenfähige 90% hoch angereichert werden könnten. Keine Bestätigung dafür von Grossi, aber die Anmerkung des IAEA-Generaldirektors, er habe den iranischen Außenminister sofort und deutlich darauf hingewiesen, dass solche Urantransporte natürlich der IAEA gemeldet werden müssten. So wie manches andere, was der Iran, eine Kritik Grossis der letzten Monate, aber ebenfalls unterlassen hat. Die Gesamtsituation besorgniserregend. Grossi, der Diplomat, regt eindringlich an, den Weg der Diplomatie wieder zu suchen in diesem, wie er sagt, schweren Konflikt. Er selbst bietet sich als Vermittler an. Er sei auch bereit, sofort in den Iran zu reisen.
But there is still a path for diplomacy.
Doch es gibt noch einen Weg für Diplomatie. Wir müssen ihn beschreiten, sonst könnten Gewalt und Zerstörung unvorstellbare Ausmaße annehmen.
Otherwise, violence and destruction could reach unimaginable levels.
Grossi fordert weiter, politischen Mut aufzubringen, vom Abgrund zurückzutreten. Das sei nie wichtiger gewesen als jetzt.
Bevor morgen die Staats- und Regierungschefs der NATO in Den Haag zu ihrem alljährlichen Gipfel zusammenkommen, beraten heute in Brüssel die EU-Außenminister. Sie versuchen, der Diplomatie noch eine Chance zu geben. Es gab am Rande des Treffens zahlreiche Appelle an die Konfliktparteien, an den Verhandlungstisch zurückzukehren.
Ja, Bundesaußenminister Wadephul hat den Iran erneut zu direkten Gesprächen mit den USA aufgerufen. Wir brauchen eine Verhandlungslösung, sie ist dringender als je zuvor, so der CDU-Politiker. Wadephul hatte sich ja am vergangenen Freitag gemeinsam mit seinen Kollegen aus Frankreich und Großbritannien in Genf mit dem iranischen Außenminister Araghchi getroffen und dort bereits auf Gespräche mit den USA gedrungen. Diese Botschaft sei da noch nicht richtig verstanden worden, so Wadephul. Der Iran müsse wissen, die Welt werde nicht akzeptieren, dass er atomar bewaffnet ist.
Bundeskanzler Merz hat in seiner Rede beim Bundesverband der deutschen Industrie in Berlin heute aufhorchen lassen und eine andere Position bezogen als Wadephul, der die US-Angriffe als bedauerlich bezeichnet hatte. Merz äußerte Verständnis für den Schritt.
Ich will das an dieser Stelle hier noch einmal sehr klar und sehr deutlich sagen. Es gibt für uns und auch für mich persönlich keinen Grund, das zu kritisieren, was Israel vor einer Woche begonnen hat, und auch keinen Grund, das zu kritisieren, was Amerika am letzten Wochenende getan hat. Ja, es ist nicht ohne Risiko. Aber es so zu belassen, wie es war, war auch keine Option.
Bundeskanzler Merz. Irans Außenminister Araghchi ist heute im Kreml bei Russlands Präsident Putin zu Gast und hat dort um mehr Beistand gebeten. Putin hat dem Iran auch Unterstützung zugesagt. Wie die aussehen könnte, das wurde nicht mitgeteilt. Putins Sprecher Peskow hat gesagt, es hänge davon ab, was der Iran brauche. Putin hat laut einer Kreml-Mitteilung von einer absolut unprovozierten Aggression gegen den Iran gesprochen, für die es keinen Grund und keine Rechtfertigung gebe.
Ja, Stichwort Moskau. Wir schauen natürlich auch auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, der durch die Geschehnisse in Nahost gerade wieder etwas in den Hintergrund rückt. Die russischen Streitkräfte haben die ukrainische Hauptstadt Kiew und die Umgebung in der Nacht erneut mit Luftangriffen überzogen. Dabei wurden nach ukrainischen Angaben mindestens 8 Menschen getötet und 30 weitere verletzt. Aus Kiew berichtet Florian Kellermann.
Der Angriff begann kurz nach Mitternacht und dauerte bis in die frühen Morgenstunden. Russland setzte nach ukrainischen Angaben mindestens 440 Kampfdrohnen und 32 Raketen ein. Den Großteil habe die ukrainische Luftverteidigung abwehren können, heißt es. Neben der Hauptstadt Kiew waren auch Bezirke in der West-, Nord- und Südukraine betroffen. Der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko sagte, der russische Staatschef Wladimir Putin wolle offenbar den Widerstandswillen der Ukrainerinnen und Ukrainer brechen. In einem von ihm verbreiteten Video zeigte der Bürgermeister Überbleibsel russischer Munition. Ich bin hier im Ortsteil Nivki. Dort ist eine Rakete in ein Wohnhaus eingeschlagen. Glücklicherweise ist hier niemand gestorben. Was wir Interessantes gefunden haben, diese kleinen, hohlen Kugeln, sie gehören zur Streumunition, die hier verschossen wurde. Russland tut alles, damit bei den Angriffen möglichst viele Zivilisten sterben. Für Kiew war es, gemessen an der Zahl der Todesopfer, einer der schlimmsten russischen Luftangriffe bisher. Eine Rakete schlug in ein mehrstöckiges Wohngebäude ein, das daraufhin vollständig zusammenbrach. Die Stadt richtete in allen betroffenen Stadtvierteln Koordinierungsstäbe ein, die sich um die Anwohner kümmerten. Beschädigte Gebäude wurden evakuiert, damit sie auf ihren Zustand untersucht werden können. Der Militärexperte Serhiy Rabsky sagte einem ukrainischen Internetkanal: Der Angriff erfolgte in mehreren Wellen und er war auf verschiedene Ziele gerichtet. Das waren Objekte, die Russland für militärische Objekte hält, und absolut zivile Ziele. Russland wollte also zwei Aufgaben erfüllen: das militärische Potenzial der Ukraine schmälern und die Zivilbevölkerung terrorisieren, sie also zur Kapitulation zwingen. Der ukrainische Publizist Vitali Portnikov ging in seiner Analyse des russischen Angriffs noch weiter. In seinem Internetkanal sagte er über den russischen Staatschef: Putin ist klar geworden, dass seine Armee es nicht schafft, den Großteil der Ukraine einzunehmen. Deshalb will er jetzt ihr Staatsgebiet in ein Territorium verwandeln, in dem man schlicht nicht leben kann, von wo Menschen fliehen. Das haben wir schon an den zerstörten Städten des Donezbeckens gesehen. Etwas Ähnliches geschieht nun in Kiew und Odessa. Putin will diese Städte in Ruinen verwandeln. Auch bei den nächtlichen Angriffen auf Odessa gab es mindestens ein Todesopfer. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky bittet die Unterstützerländer der Ukraine immer wieder um mehr Systeme zur Luftverteidigung. Vor kurzem gab er bekannt, dass die USA 20.000 Raketen, die von der Ukraine bestellt worden waren, an Israel geliefert hatten. Sie wären für die Abwehr von Kamikaze-Drohnen iranischer Bauart bestimmt gewesen, so Zelensky.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Astrid Fietz und bei mir im Studio war Martin Seile aus der Nachrichtenredaktion.
Danke fürs Zuhören und tschüss.